Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Saarland ist die Koalition aus CDU, FDP und Grünen zerbrochen. Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer von der CDU kündigte die Zusammenarbeit auf und gab die Schuld der FDP. Die Partei sei innerlich zerrüttet. Gut 2 Jahre hielt das bundesweit einzige Bündnis, das wegen der Farben Schwarz-Gelb-Grün auch Jamaika-Koalition genannt wird. Jetzt wollen CDU und SPD über eine Koalition verhandeln.
Für die Ministerpräsidentin war das Maß voll. Seit Wochen beherrschten Personalquerelen beim Koalitionspartner FDP die Schlagzeilen. Jetzt zog sie die Notbremse.
Eine Rückkehr der FDP Saar zu geordneten Verhältnissen ist aus meiner Sicht in absehbarer Zeit nicht mehr zu erwarten. Damit ist auch eine stabile, verlässliche und vor allem sachorientierte Regierungsarbeit in dieser Konstellation nicht mehr vollumfänglich gewährleistet.
Die FDP-Fraktion ist führungslos, seit ihr Vorsitzender aus Frust in die CDU-Fraktion gewechselt ist. Ein Nachfolger war schon ausgeguckt, doch gegen ihn ermittelt der Staatsanwalt wegen einer Dienstwagen-Affäre. Enttäuschung bei der FDP.
In den vergangenen Wochen hat es hier und da Streitigkeiten innerhalb der FDP-Saar gegeben. Die haben wir aber eigentlich beiseite gelegt.
Jetzt will die CDU mit der SPD gemeinsame Sache machen. Die Sozialdemokraten beraten bereits über das Angebot für eine große Koalition.
Das Präsidium, das jetzt getagt hat, hat einstimmig beschlossen, dem Landesvorstand zu empfehlen, dieses Gesprächsangebot anzunehmen. Das wollen wir in Gesprächen mit der CDU ausloten. Wenn dieser Weg dort nicht gefunden wird, ist die logische Konsequenz, dass es im Saarland Neuwahlen gibt, so wie es die Ministerpräsidentin bereits heute mitgeteilt hat.
Die Grünen würden lieber gleich neu wählen lassen. Sie fürchten nach dem Aus für Jamaika Stillstand in einer großen Koalition. Das einstige Vorzeigeprojekt ist endgültig gescheitert. In wichtigen Fragen stellten sich die Grünen quer, von Verkehrspolitik bis zur Ansiedlungspolitik und schließlich die Personalposten bei den Saarliberalen. Das alles passt ins Bild einer geschwächten FDP.
Die Nachricht aus Saarbrücken traf die FDP zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Sie wurde bekannt, als Parteichef Rösler seine Rede beim Dreikönigstreffen in Stuttgart hielt. Darin wollte er Aufbruchstimmung verbreiten und die FDP neu ausrichten, nicht mehr als Steuersenkungspartei, sondern als Garant für Wachstum.
Ovationen für den Parteichef und dennoch nur gebremste Aufbruchstimmung bei der FDP platzte doch mitten in die Rösler-Rede die Nachricht vom Bruch der Koalition in Saarbrücken, was manche hier im Stuttgarter Staatstheater so richtig verärgert hat.
Dass die CDU gerade heute zum Dreikönigstag die Koalition platzen lässt, ist schon ein sehr unfreundlicher Akt, denn die Schwierigkeiten der Koalition sind ja aus dem alten Jahr ins neue hinübergeleitet. Das hätte man auch früher oder auch später entscheiden können.
Denn eigentlich sollte es doch sein Tag werden. Philipp Rösler, auch in den eigenen Reihen unter Lieferzwang, musste der schwer angeschlagenen Partei endlich zeigen, wie sie dem Dauertief entkommen kann. Und Rösler lieferte, zumindest die Richtung will die FDP wieder als Wirtschaftspartei positionieren.
Wenn alle anderen Parteien sich vom Wachstum distanzieren, dann braucht Deutschland eine Partei, die sich klar dazu bekennt. Und diese Partei, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Freie Demokratische Partei, die FDP.
Wachstumskritiker, so Rösler, finde man bis in die Spitzen der Union. Deshalb könne die FDP ihr Profil hier besonders gut schärfen. Als wichtigste Wachstumsvoraussetzung nannte er Bildung, Energie und den Abbau der Staatsschulden.
Ich wünsche mir, dass wenn meine Kinder einmal alt sind, sie stolz sagen können, es war die FDP von Papa, die angefangen hat, Schulden abzubauen. Dafür stehe ich, dafür steht die FDP. Ein liberales Ziel: Deutschland schuldenfrei.
Rösler hat der FDP zwar gesagt, wohin sie nun marschieren soll, ob er damit jedoch die Zweifel an seinen Führungsqualitäten ausräumen konnte, bleibt fraglich.
CSU-Chef Seehofer hat an die FDP appelliert, ihre tiefe Krise schnell zu überwinden. Zum Abschluss der CSU-Klausur im oberbayerischen Wildbad Kreuth sicherte er dem Koalitionspartner so wörtlich kollegiales Verhalten zu. Für Seehofer ist 2012 das Schicksalsjahr für Union und FDP, weil sich entscheide, mit welchen Chancen die Parteien in die Wahlen 2013 gingen.
Aus dem tief verschneiten Wildbad Kreuth kommen dieses Jahr schon fast Solidaritätsbekundungen an die krisengeschüttelte FDP. Man wolle sie kollegial behandeln, heißt es aus der CSU. Allerdings, ihre Probleme müsse sie selber lösen.
Sie muss in der Öffentlichkeit bei der Bevölkerung zeigen, welche inhaltlichen Alternativen sie hat, wofür sie steht. Und sie darf sich objektiv zu lösenden Problemen, wie beispielsweise bei der Vorratsdatenspeicherung, finde ich, einfach nicht entziehen.
Da könne die CSU ihre Position nicht zugunsten der FDP aufgeben. Der Parteichef kämpferisch, seine Forderung, Schwarz-Gelb müsse jetzt Handlungsfähigkeit demonstrieren, die Koalitionsbeschlüsse aus dem vergangenen Jahr zügig umsetzen, denn
im Grunde werden sich im Jahre 2012 die Dinge entscheiden, wie mit welchen Chancen die bürgerlichen Parteien in das Wahljahr 2013 gehen.
Und 2013 ist für die Christsozialen doppelt wichtig, denn es wird im Bund und in Bayern gewählt. Seehofers Botschaft, die CSU stehe für Stabilität, auch beim Euro. Krisenstaaten müssten notfalls aus der Eurozone ausgeschlossen werden können. Eine Ausweitung der Finanzhilfen dürfe es nicht geben. Allerdings
sollten wir hier in eine Lage kommen, die sich stößt mit unseren Parteitagsbeschlüssen, werde ich nicht zögern, unverzüglich einen Parteitag einzuberufen, um die neuen Herausforderungen zu beraten und zu entscheiden.
Damit bleibt zumindest eine Hintertür offen, denn wie schnell sich wie viel in der politischen Landschaft ändern kann, das hat nicht nur die CSU seit der letzten Winterklausur in Kreuth erfahren.
Unter die Diskussion um Bundespräsident Wulff ist noch kein Schlussstrich gezogen. Die Opposition bekräftigte heute ihre Forderung nach mehr Transparenz über Wulffs bisherige Stellungnahmen hinaus. Dabei geht es vor allem um die öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung des Präsidenten mit der Bild-Zeitung. Strittig ist, ob Wulff einen Bericht über seinen Hauskredit verhindern oder nur verzögern wollte. Rückendeckung für den Präsidenten kam von der Kanzlerin.
Den Segen, den der kleine Sternsinger dem Bundespräsidenten überbringt, den kann Christian Wulff sicher gut gebrauchen. Seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Weihnachtspause absolviert er routiniert, doch die Anspannung ist ihm anzusehen. Auch wenn der Streit um die Mailbox-Nachricht des Präsidenten an den Bild-Chefredakteur weiter schwelt, Christian Wulff will die Affäre nun hinter sich lassen.
Die letzten Tage sind jedenfalls so, die letzten Wochen, dass man in meinem Leben jedenfalls das sich nicht nochmal zumuten muss. Also insofern denke ich mal, werden Sie Verständnis dafür haben, dass ich mich freue, dass das Jahr 2012 jetzt losgeht und man sich wieder seinen eigentlichen Aufgaben zuwenden kann.
Christian Wulff im Fokus der Kritik. Viele Bürger finden sein Verhalten wenig glaubwürdig. Das zeigt der ARD-Deutschland-Trend. Doch nach dem Fernsehinterview vom Mittwoch steigen seine Sympathiewerte. Er solle zurücktreten, meinen nur noch 41% der Befragten. Im Amt bleiben dagegen die Mehrheit von 56% plus 9 Prozentpunkte gegenüber dem Tag vor dem Interview. Die Bundeskanzlerin äußert sich heute nur über ihren Regierungssprecher. Das Fernsehinterview sei der richtige Schritt des Bundespräsidenten gewesen. Und?
Die Bundeskanzlerin hat große Wertschätzung für Christian Wulff als Menschen und für Christian Wulff als Bundespräsidenten. Und sie hat große Achtung vor dem Amt, das er innehat.
Für die Opposition stellt sich allerdings die Frage, ob der Bundespräsident sein Amt noch so ausfüllen kann wie vor der Affäre.
Dass das alles sehr unschön ist, glaube ich, ist kein Geheimnis, sondern sehr bedauerlich, dass das alles die Arbeit des Bundespräsidenten nicht einfacher macht, ist auch offensichtlich.
Für den Hausherrn von Schloss Bellevue stand der Jahresanfang unter keinem guten Stern. Jetzt will Christian Wulff zurückkehren zum Amtsalltag. Ob das gelingt, hängt auch davon ab, ob noch etwas Neues herauskommt über seinen Anruf auf die Mailbox des Chefs der Bild-Zeitung.
Weitere Informationen jetzt direkt aus unserem Hauptstadtstudio von Ulrich Deppendorf.
Mit der Zusendung der Abschrift des Telefonates an den Bundespräsidenten hat die Bild-Zeitung den Ball wieder an Christian Wulff zurückgegeben. Obwohl der Bundespräsident den Inhalt nicht veröffentlichen will, werden immer mehr Details bekannt. In dem bewussten Mailbox-Anruf bei Bild-Chefredakteur Diekmann verbietet, nach meiner Kenntnis, der Bundespräsident wörtlich nicht die Veröffentlichung der Recherchen. Er bittet um Verschiebung und bietet ein Gespräch an nach seiner Rückkehr aus den Golfstaaten, auch um dann so wörtlich entscheiden zu können, wie wir Krieg führen. Er droht mit Strafantrag gegen Bildredakteure. Seine Anwälte seien bereits beauftragt und diese unglaubliche Geschichte werde zum endgültigen Bruch mit dem Springer-Konzern führen. Er wolle nach seiner Rückkehr mit seiner Frau eine Pressekonferenz geben. Es werde dabei um die Methoden der Bild-Zeitung gehen. Der Rubikon sei überschritten. Soweit die wichtigsten Zitate. Sie zeigen, Wulff hat um Verschiebung gebeten, aber er hat auch gedroht. Es wird Auslegungssache sein, ob er damit die Veröffentlichung des Artikels verhindern wollte und möglicherweise das Grundrecht auf Pressefreiheit verletzt hat. Insgesamt nimmt der Vorgang, so sehen es hier viele Beobachter, jetzt unwürdige Züge an. Für alle Beteiligten. Christian Wulff, so hört man es heute auch aus Koalitionskreisen, muss sich fragen lassen, ob auf Dauer nicht doch durch sein Verhalten das Amt des Bundespräsidenten beschädigt wird. Es wird schwer für ihn, so heißt es hier, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Und damit zurück nach Hamburg.
Vorwürfen muss sich Wulff auch wegen seiner Tätigkeit als Aufsichtsrat bei VW stellen. Dabei geht es um sein Verhalten während des Übernahmekampfes zwischen Porsche und Volkswagen. Investoren sind der Ansicht, der damalige niedersächsische Ministerpräsident habe ihnen gegenüber seine Informationspflicht verletzt. Sie verlangen Schadensersatz für ihre Verluste bei Aktiengeschäften. Papst Benedikt XVI. Ernennt 22 neue Kardinäle, unter ihnen zwei Deutsche, der Berliner Erzbischof Rainer Maria Wölki und der Jesuitenpater Karl Josef Becker. Das gab der Papst heute in Rom bekannt. Die Zahl der deutschen Würdenträger steigt damit auf 9. Insgesamt gibt es künftig 214 Kardinäle.
Erwartet habe er dies nicht, zumindest nicht so rasch. Rainer Maria Wölki war ziemlich überrascht, so schnell zum Kardinal ernannt zu werden. War doch erst vor einem guten halben Jahr zum Erzbischof von Berlin berufen worden, als Nachfolger des verstorbenen Kardinals Stetzinski.
Ich habe mich gefreut, aber nicht nur persönlich gefreut, sondern ich habe mich vor allen Dingen auch für die Berliner Katholikinnen und Katholiken gefreut. Denn ich glaube, dass es auch immer eine Auszeichnung für unser ganzes Erzbistum ist.
Mit 55 Jahren wird Wölki der jüngste Purpurträger sein. Er gilt als konservativ, freundlich im Ton, aber deutlich in der Sache. In seinen ersten Berliner Monaten hat er bereits viel beachtete Akzente gesetzt in einer Stadt, in der nur jeder 10. Berliner Katholik ist. Mit der Ernennung Wölkis würdigt der Papst einige Monate nach seinem Besuch in Deutschland auch die kirchenpolitische Bedeutung Berlins. Für ihn kam seine Nennung überraschend. Der 83-jährige Jesuitenpater Karl Josef Becker war langjähriger Berater der Glaubenskongregation im Vatikan. Nach dem Angelusgebet nannte der Papst heute insgesamt 22 Kandidaten, die er bei einem Konsistorium im Februar in den Kardinalstand erheben wird. 16 stammen aus Europa, für den Papst ganz im Sinne einer Neuevangelisierung des Kontinents, die er bereits während seiner Deutschlandreise angekündigt hatte.
Dieses Konsistorium ist eine Weichenstellung. Papst Benedikt XVI. Macht damit unmissverständlich klar, dass er eine Rückbesinnung auf Werte, die auf dem Christentum basieren, in Europa für dringend notwendig betrachtet. Aus der Sicht des Vatikan ist deshalb nicht mehr nur Afrika und Asien, sondern der europäische Kontinent, vordringliches Missionsgebiet.
Im Skandal um Billigbrustimplantate aus Frankreich raten nun auch deutsche Experten, die Silikonkissen entfernen zu lassen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wies darauf hin, dass auch ohne Riss des Implantats Silikon austreten könne. Weltweit sollen bis zu 500.000 Frauen minderwertige Silikonkissen der Firma PIP erhalten haben.
50 Jahre Deutschlandfunk, eine Instanz der deutschen Medienlandschaft, feiert Geburtstag. Am 1. Januar 1962 ging der Deutschlandfunk auf Sendung. Anlässlich der Jubiläumsfeiern lud er gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung Journalisten, Wissenschaftler und Politiker zu einer Fachtagung ein. Das Thema: der Aufbruch der Medien ins digitale Zeitalter.
Der Österreicher Gregor Schlierenzauer hat erstmals die Vierschanzentournee gewonnen. Im abschließenden Springen in Bischofshofen genügte ihm ein 3. Platz. Der Tagessieg ging an seinen Landsmann Thomas Morgenstern.
Die 60. Tournee und ein richtig glücklicher Skispringer. Gregor Schlierenzauer feiert morgen seinen 22. Geburtstag, heute den größten Traum seiner Karriere. Bei schwierigen Bedingungen gab es nur einen Durchgang und in dem wurde Andreas Kofler, der größte Konkurrent in der Tourneewertung, schon ein bisschen vom Winde auf Platz 27 verweht. Ein anderer Österreicher feierte den Tagessieg, Thomas Morgenstern. Der beste Deutsche beim Tourneefinale, Richard Freitag. Der Sachse flog auf der Paul-Außerleitner-Schanze auf 125,5 Meter im ersten Durchgang und das bedeutete Rang 10. Der beste DSV-Adler in der Tournee-Gesamtwertung, Severin Freund auf Rang 7. Ganz vorne Gregor Schlierenzauer, Sieger der 60. Tournee.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 7. Januar.
Die Wolken eines Tiefs über dem Nordmeer bringen neuen Regen. Die mildere Luft, die dabei zu uns strömt, sorgt dafür, dass die Schneefallgrenze vorübergehend ansteigt und für Wind. Im Süden und Südosten schneit oder regnet es heute Nacht noch hier und da. An den Alpen schneit es noch kräftig. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Später breitet sich Regen über die Nordwesthälfte aus, der sich am Tag allmählich in die Südosthälfte verlagert. Im Bergland schneit es dabei teilweise. Der Wind weht meist frisch, bei Schauern gibt es teilweise stürmische Böen, an der See und auf den Bergen Sturmböen. Heute Nacht minus 4 Grad an den Alpen und 5 Grad an der Nordsee. Am Tag 1 Grad im Südosten und 9 Grad am Niederrhein. Am Sonntag einige Schauer, teilweise mit Graupel, oberhalb von 600 Metern Schneefall, der an den Alpen ergiebig ausfällt. Auch am Montag unbeständiges Wetter, wobei die Schneefallgrenze ansteigt. Am Dienstag im Süden etwas Regen oder Schnee, sonst ist es teils neblig, teils freundlich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Karen Mioska. Darin gescheiterte Jamaika-Koalition, Saar-CDU hält FDP für regierungsunfähig und umstrittener Bundespräsident, weitere Kritik an Wulff.